Ein Prediger hat immer ein Problem. Immer. Wenn er eine Predigt hat und eine Kindergeschichte haben sollte. Weil er weiß nie, wie alt sind die Kinder. Und dann muss man eine Geschichte aussuchen und dann erzählt man eine. Und die passt für die Altersgruppe von euch zwei. Aber ein bisschen Jüngere haben dann eher ein Problem. Umgekehrt ist es weniger ein Problem, wenn man eine Geschichte hat für die Kleineren. Die Älteren verstehen sie auch, aber vielleicht ist sie dann nicht so interessant. Ich habe jetzt heute eher eine ein bisschen für die Grösseren. Und es ist gar keine richtige Geschichte. Es gibt vieles im Leben, das unsichtbar ist. In einem Fluss waren Fische. Sie sind geschwommen. Und unter diesen Fisch hat es einen weisen, alten Fisch gegeben. Und ein kleiner, junger Fisch ist an einem Tag zum alten Fisch angekommen und hat gesagt, du, Wasser, ich sehe kein Wasser. Und die Fische haben sich angefangen zu fragen, wo das Wasser ist. Sie haben es nicht gesehen. Und der weise alte Fisch hat zur Antwort gegeben, ich weiss etwas. Draussen im Meer, dort hat es noch einen gescheiteren Fisch, einen weiseren Fisch. Schwimmen zu dem und fragen den, ob der wüsste, wo das Wasser ist. Und dann sind zwei Fische miteinander unterwegs Richtung Meer geschwommen. Und haben tatsächlich den alten Fisch gefunden. Und haben ihn gefragt, du Fisch, es soll Wasser geben. Wir sehen es nie nicht. Wo ist das Wasser? Und wenn der Sepp, alte Fisch, Arm hatte, aber er hatte eben nur so Flossen gehabt, hat er sich an den Kopf gelangt und gesagt, hey, im Wasser lebt ihr. Ihr lebt im Wasser und ihr seht es nicht. Seht ihr die Luft? Man sieht die Luft erst am Himmel, wenn es Wolken gibt, oder? Die sieht man. He? So gibt es also Sachen, wo man nicht sieht, wo unsichtbar sind. Ah ja, im Dunkeln sieht man die rote Sonne, wenn die Sonne untergeht. Hast du so lange dürfen aufbleiben? Hei, hei, hei. Okay, jetzt hat es aber da in diesem Raum inne, hat's Wellen, die wir nicht sehen. Zum Beispiel, dass ihr jetzt das Geräusch gehört draussen, hat mit Wellen zu tun, he? Aber wir sehen sie nicht, wir hören sie nur. Und da, dass ihr das Bild seht, sind auch Wellen, ein bisschen andere. Aber die hört man nicht, die sieht man nur. He? Ist gut. Es gibt also Sachen, die man nicht hört und nicht sieht. Jetzt haben wir das so schlaue Apparat. Kennt ihr? Ist gut. Ich habe hier eins drauf. Mir gefällt das, wenn ich mal so ein bisschen unterwegs bin, ein bisschen länger irgendwo. Dann drücke ich manchmal da drauf. Und dann sollte etwas kommen. Aber das ist jetzt ein Vorführeffekt. He? Irgendwann kommt es, hoffentlich. Kennt ihr das, wenn man anstellt, ein Radio zum Beispiel auf dem Smartphone, dann hört man etwas, oder? Wie kommt das ins Smartphone hier? Hat mit diesen Wellen zu tun. He? Man sieht sie nicht, aber man hört sie. Jetzt hoffe ich dann, ja, ich müsste wahrscheinlich da ein bisschen lauter machen. Nein, ist schon voll Lautstärke. Sorry, es geht nicht. Ich hätte jetzt ein bisschen Musik gehört. Tut mir leid, ich habe es getestet, dann ist es gelaufen. Es gibt auch Bilder drauf, Video. Man muss einfach das richtige Empfangsgerät haben, damit man die Wellen sieht, muss man Augen haben. Und dass man die anderen Wellen hört, muss man Ohren haben. Ein Empfangsgerät. Ohren und Augen. So. Und jetzt behaupte ich, da in diesem Raum ist auch Jesus. Seht ihr? Ich nicht. Und meine Frage wäre jetzt, ihr wisst, ich mache mich so Kindergeschichten mit Fragen. Wie das Empfangsgerät für Jesus, wo ist das? Wie würden wir Jesus sehen? Also ich könnte mit den Eltern dann diskutieren. Und es gibt dann einen guten Bibeltext übrigens dazu. Vielleicht wissen die Wille, was ich meine. Jesus ist im Raum hinein. Es gibt ein Empfangsgerät, wo man das wahrnehmen kann, dass er da ist. Und einen Bibeltext dazu für heute Mittag. Übrigens noch ein Tipp. Dir haben selbst Empfangsgerät nicht. Die wissen nicht, dass Jesus da ist. Das ist ein Unterschied. He? Gut. Also, jetzt habt ihr eine Aufgabe für heute Mittag. Ja, wir sind in einer Predigtserie. Gesetz und Evangelium. So der Begriff, Arbeitstitel. Gesetz ist das, was von uns gefordert wird. Kennen wir vom Alltag. Und Evangelium ist eben Frohbotschaft. War interessant. Ich habe mal am Fernsehen eine Sendung geschaut, wo da so Fragen gestellt worden sind. Und da kam die Frage, was bedeutet oder was heißt das Wort Evangelium? Es wusste es niemand. Niemand wusste, was Evangelium heißt. Evangelium heißt Frohbotschaft. Gute Nachricht. Evangelium ist das, was wir uns selbst nicht sagen können. Und ist das, was wir selbst fast nicht glauben können, dass es wahr ist. So gut ist diese Nachricht. Und wir haben uns in der Vergangenheit jetzt eben mit Gesetz und Evangelium beschäftigt, diese Frage. Und ich möchte heute jetzt einen Teil mit euch durchgehen, bei der Rechtfertigung, da komme ich dann gerade noch mal dazu, für jene, die nicht immer dabei gewesen sind. Ich möchte einfach einen Hinweis noch geben auf die ganze Serie als Begleitliteratur, teilweise schon ein bisschen ältere Schriften. Aber es gibt ein Buch, das sehr hilfreich ist, von Johannes Gerhardt im Advent Verlag. Unterdessen auch keine Neuerscheinung mehr, aber immer noch sehr hilfreich. Leider ist Hans Gerhardt gestorben. Vielleicht ist es euch in dieser Predigtserie so gegangen, dass ihr einiges neu gelernt habt oder gedacht habt, das habe ich bis jetzt nicht so gesehen, stimmt das? Ich gebe euch hier etwas mit. Wenn ein Mann oder eine Frau aufrichtig das Falsche glaubt und dann die Wahrheit erkennt, werden sie entweder ihren Fehler einsehen oder sie werden aufhören, aufrichtig zu sein. Und etwas Neues anzunehmen ist nicht ganz einfach. Wir Frommen haben meistens den gleichen Reflex. Wir misstrauen allem, was nach allein aus Gnade aussieht. Auch wenn wir das jetzt im letzten Lied gesungen haben, allein die Gnade genügt. Weil wir uns sagen, das kann es ja nicht sein. Und das ist vielleicht, wenn ihr euch zurückerinnert, an den Beginn der Predigtserie, da habe ich euch einen Fragebogen gegeben zum Ausfüllen. Und die Fragen, ihr wusstet auf jeder Zeile, hinten oder vorne, ist es richtig, eine dieser Aussagen. Und die Schwierigkeit war in dieser Fragestellung immer, dass es um Gnade und Werke ging, also um Leistung oder dass man es geschenkt bekommt. Und Die Problematik zwischen Rechtfertigung und Heiligung liegt ja genau da drin, oder? Wie viel muss ich tun? Das ist die große Frage. Wir sagen, gerechtfertigt, alles aus Gnade, ja. Und dann, Komma, aber. Jetzt kommt das, was der Mensch tun muss. Ich habe eine Zeit lang mit Adventisten zu tun gehabt, die das mit der Heiligung sehr ernst genommen haben. Und die haben mir ein Buch gegeben von Adventisten, die das publiziert haben. Und ich mache jetzt ein Zitat aus diesem Buch. Es reicht auch nicht, ihm, also Christus, täglich einmal die Zügel zu geben. Nur wenn wir jeden Augenblick unter der Herrschaft Jesu Christi bleiben, sind wir nicht hoffnungslos verloren. Dann sind mit ihm alle Dinge möglich. Wenn man so einen Satz liest und ernst nimmt und nicht Probleme bekommt, hat man ihn vielleicht nicht verstanden oder hat eine sehr robuste Psyche. Wie wird gearbeitet, um dieses Verständnis aufrecht zu erhalten oder zu verkünden? Man braucht unklare Behauptungen. Jeden Augenblick unter der Herrschaft Jesu bleiben. Wie soll das gehen? Ich meine, wenn ich am Computer arbeite, dann muss ich mich total auf das konzentrieren, was ich mache. Und ich denke, jemand, der an einer Schleifmaschine arbeitet, im Betrieb auch. Wie kann man jeden Augenblick quasi unter der Herrschaft Jesu Christi bleiben? Wenn man es so versteht, wörtlich versteht. Und dann die Aussage, dann sind ihm alle Dinge möglich. Das heißt doch, wenn du nicht so weit kommst in deinem Christenleben, wie du denkst, dass du hättest kommen sollen, dann hast du ein Problem, oder? Wenn du das nicht schaffst, weil dann bist du einfach zu wenig jeden Augenblick unter der Herrschaft Jesu Christi gewesen. Sonst wäre dir alles möglich. Alles. Wenn solche Behauptungen aufgestellt werden, unklare Behauptungen, undefinierte Leistung, dann ist es kein Wunder, dass viele Leute das Evangelium nicht als Frohbotschaft empfinden und sich eher als hoffnungslos verloren empfinden. Man setzt nämlich mit solchen Aussagen den Hörer vor eine unerfüllbare Bringschuld. Das schafft nun einfach kein Mensch. Aber es tönt fromm, es tönt sehr gut. Je höher der Anspruch und demütiger die Erscheinung solcher Exponenten, und ich habe das erlebt, die können auftreten in so einer Sanftmut und in einem sanften Lächeln, dass du dir wirklich, also ich mich dann gefragt habe, bin ich falsch? Schafft die das? Es war eine Frau, die hergekommen ist aus Amerika. Was aber, wenn es sich bei Leuten, die solche Sätze formulieren, um aufrichtige, aber blinde Blindenführer handelt? Der entschiedene, demütige und aufrichtige Ansatz dieser Exponenten ist keine Garantie für die Wahrheit, auch wenn uns ihr Auftreten beeindrucken mag. Und ich weiß, dass manchmal mehr das Auftreten wirkt als das, was sie sagen. Weil man sich sagt, ja, wenn es die schafft, dann sollte es doch zu machen sein. Ich möchte kurz jetzt diese Schritte noch einmal durchgehen, die wir bis jetzt in der Predigt angeschaut haben. Wir haben gestartet bei der Schöpfungsordnung, wo Gott und Mensch in Harmonie miteinander in Gemeinschaft gelebt haben. Der Mensch hat dort aus freien Stücken dem entsprochen, was Gott für ihn geplant hat, eben in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und diese Beziehung zwischen Gott und Mensch war von Liebe geprägt. Und jetzt gab es dummerweise dort quasi so einen Baum im Zentrum des Gartens. Übrigens interessanterweise, der liebe Gott hätte den ja auch an den Rand des Gartens stellen können, oder? Wo sie nicht ständig vorbeigekommen wären. Da hätten sie extra einen Umweg machen müssen. Nein, er hat ihn in die Mitte hineingestellt. Und der Mensch sollte sich jetzt entscheiden zwischen gut und schlecht. Das heißt nicht böse, richtig übersetzt, sondern zwischen gut und schlecht. Und das ist ja das gewesen, was der Mensch sofort aufgefallen ist, als er von der Frucht gegessen hat. Ist ja nicht, dass die Frucht gewirkt hat in dem Sinn, sondern dem Menschen ist bewusst geworden, was er gemacht hat. Und das hat gewirkt. Er hat Gott misstraut. Und jetzt hat er gemerkt, dass das zum Schlechten führt. Dieses Wissen hat dem Menschen gar nichts geholfen, dass er jetzt gewusst hat, was gut wäre und was schlecht ist, was nicht zielführend ist im Leben. Aber es war zu spät. Und damit war auch das Leben des Menschen vom Tod geprägt. Und dieses Misstrauen gegenüber Gott und die daraus folgende Entzweiung bezeichnet die Bibel als Sünde oder als Zielverfehlung. Das ist ein Zustand. Die einzelnen Handlungen, dann haben wir gesagt, sind Sünden. Das Problem wird gelöst nicht dadurch, dass der Mensch sich zusammennimmt und wieder versucht, in diese Gemeinschaft mit Gott einzutreten, sondern das Problem wird gelöst im Garten Eden schon auch damals durch Rechtfertigung. Gott geht auf den Menschen zu. Gott sucht den Menschen. Und sag nicht, jetzt lasse ich den mal schön schmoren, oder? Da mit seinen feigen Blättern hinter dem Busch. Nein, Gott geht auf ihn zu und möchte mit ihm wieder Gemeinschaft. Bietet ihm das an. Gott bedeckt seine Nacktheit. Und es geht ja hier gar nicht vordergründig um die physische Nacktheit, sondern um das, was der Mensch gespürt hat. Das war ja nur das Äußere, oder? Die Zerbrochenheit von Gott, die Zerbrochenheit, die Entzweiung zum Mitmenschen. Sie hatten ja quasi sich Feigenblätter gegenseitig gemacht. Aber es ist ja mit Feigenblättern so, die verwelken bald, oder? Das hält nicht. Darum hat Gott eine Lösung gegeben, geschenkt. Er hat sie angenommen und ihnen damit wieder das Leben ermöglicht. Rechtfertigung. Und das haben wir auch festgestellt, ist keine Leistung des Menschen. Gott rechtfertigt den Menschen. Adam und Eva haben gar nichts getan, außer dass sie sich haben anziehen lassen. Rechtfertigung ist keine Leistung. Das heißt, Gott handelt, nicht der Mensch. Und der Mensch verwandelt sich durch die Rechtfertigung nicht, es wird an ihm gehandelt. Das gegenüber dem katholischen Rechtfertigungsverständnis. Es ist also keine Gerechtmachung, sondern eine Gerechtsprechung, eine Gerechterklärung. Ellen White sagt, wer an Christus glaubt, der wird gerecht. Auf uns allein gestellt sind wir Sünder, in Christus jedoch sind wir gerecht. Gott macht uns gerecht, indem er uns die Gerechtigkeit Christi anrechnet und deshalb nennt er uns rein und behandelt uns als rein. Achtet darauf, auf diese Terminologie, die kommt dann wieder. Rein, weil der Mensch sich zusammengenommen hat, wird er untadelig, fleckenlos, fehlerlos. Nein, weil Jesus Christus uns gerecht spricht, sind wir rein, obwohl wir es nicht sind, nach unserer Natur her. Und deshalb habe ich damals gesagt, simul justus et peccator, der Spruch von Luther, der es sehr gut erkannt hat, gleichzeitig Sünder und Gerechter, oder? Gleichzeitig ist unsere Realität als Christen. Haben wir das zweite Zitat schon gelesen? Hier, Christi Wesen tritt an die Stelle unseres sündhaften Wesens. Wir werden von Gott angenommen, als ob wir nie gesündigt hätten. Tritt an die Stelle von, gerecht gesprochen. Der Mensch macht nichts. Und nun möchte ich vier Schritte mit euch durchgehen, die durch die Rechtfertigung bewirkt werden. Das erste ist das eigene Ich. Vielleicht habt ihr das schon x-mal gehört, dass gesagt wird, wir müssen unser Ich kreuzigen. Ein Christ muss das Ich kreuzigen. Aber niemand auch hier wieder sagt, was das ist. Jeder versteht dann irgendwie etwas, oder? Was ist das Ich? Ist das meine Persönlichkeit? Muss ich als Typ Mensch ein anderer werden? Heißt das das, das Ich kreuzigen? Wir haben in meinen frühen Jahren, als ich in der Ausbildung war in Bogenhofen, haben sie gefunden von der Leitung, von der Division her, sie müssten uns zeigen, wie Evangelisation geht. Und dann sind wir als Studenten eingeladen worden in eine Stadt in Österreich, zusammen mit anderen Predigern von Österreich. Also wir durften an einer Evangelisation teilnehmen. Und der Referent war Bruder Heinz Vogel. Das ist also der Vater von Winfried Vogel. Bruder Vogel, damit ihr versteht jetzt, wie die ganze Geschichte läuft, muss ich ihn kurz beschreiben. Bruder Vogel war ein gesetzter Herr, selten gelächelt, immer ernst und hat auch so verkündet, in sehr gehaltvollen Worten, salbungsvoll, weihevoll, würdevoll. Und weil es ja Ausbildung war, hat ein Prediger in Österreich gedacht, ja, so geht's, oder? Ich muss predigen lernen wie Bruder Vogel, Senior. Und am nächsten Sabbat ist er vor seiner Gemeinde gewesen und hat gepredigt. Und hat versucht, Bruder Vogel zu imitieren. Am Ausgang ist seine Schwester zu ihm gekommen und hat gesagt, also er hat Ernst geheißen. Ernstl, bist du krank? Das Ich-Kreuzigen heißt, nicht mehr so sein, wie man ist. Als Typ. Ich denke nicht. Das Ich-Kreuzigen hat mit dem Egoistischen zu tun. Ich weiß besser, was gut ist für mich. Das Problem von Adam und Eva, oder? Die egoistischen Absichten, denen nicht mehr die Priorität zu geben, sondern uns dem Willen Gottes zu unterordnen, wie Adam und Eva, denke ich, wenn sie es gut gemacht hätten. Also nachdem wir zum Glauben an Gott gekommen sind, dass er uns gerecht gesprochen hat und angenommen hat und sagt, ich liebe dich. Also Rechtfertigung ist ein anderer Ausdruck für das, dass Gott sagt, ich liebe dich. Und zwar, ich liebe dich bedingungslos. Du kannst machen, was du willst, oder? Gott bleibt bei seiner Liebe gegenüber dem Menschen. Wir können nichts machen, das so schlimm wäre, dass Gott es uns nicht vergeben würde. Das ist die Liebe Gottes. Das heißt, er gibt uns zuerst etwas. Und dann beginnt die Beziehung mit ihm. Im Bereich der Sünde, da wo wir also leben, im Bereich der Rebellion gegen Gott, wo wir denken, wir wissen besser, was gut ist für unser Leben, wo wir eben auch sündige Taten vollbringen, da sind wir immer bestrebt danach, unsere Löcher zu füllen. Weil wir alle Löcher haben in uns, Bedürfnisse. Und wir versuchen, diese Bedürfnisse zu stillen. Oft auf einem Weg, der schlecht ist für uns und unsere Mitmenschen. Und ich bringe hier dieses Zitat. Ich glaube, ich habe das schon einmal gebracht. Oh, das habe ich ausgeblendet in dem Fall. Die Sünde versucht, berechtigte Bedürfnisse zu befriedigen. Die Sünde versucht, berechtigte Bedürfnisse zu befriedigen. Bedürfnisse, die Gott in uns selbst hineingelegt hat. Sünde versucht auf falsche Weise, diese Bedürfnisse zu befriedigen, nämlich im Gegensatz zu den Prinzipien, die zu unserem Wohlergeben gegeben sind. Die Sünde mag für kurze Zeit ein körperliches Bedürfnis befriedigen, manchmal auch ein geistiges Bedürfnis. Sie wird aber nie die Bedürfnisse eines körperlich-geistig-geistlichen Wesens befriedigen können. Und deshalb kann man sich noch so vergnügen und denken, man könne dieses Loch stillen. Es macht einem nur durstiger nach mehr. Das ist das Wesen der Sünde, dass sie nicht Bedürfnisse wirklich stillt, sondern nur Durst und Hunger hinterlässt. Das Kreuzigen des eigenen Ichs heißt also zu vertrauen, dass Gott besser weiß, was gut für mich ist und dass ich mich von ihm leiten lasse. Und in diesem Prozess gibt es nur Trial and Error, oder? Wir müssen selbst schauen, wo es durchgeht im Leben. Wir müssen entscheiden und dann sehen wir, führt das zum Guten, führt das nicht zum Guten. Du kannst ja nicht vor jeder Wegkreuzung warten und denken, jetzt kommt dann ein Hinweis, darüber geht es. Du musst entscheiden, du musst leben. Du musst das Steuer in die Hand nehmen und Wege fahren und merken, das war ein Umweg, ich muss anders rumfahren. Das ist die Realität. Wir wissen nie immer von Anfang an, von voraus, wo gut ist. Wir müssen es manchmal auch erfahren. Aber dort, wo wir es wissen, wäre es gut, wenn wir in die Richtung gehen, von der wir denken, dass es Gottes Wille ist. Das Ich-Kreuzigen heißt also, gegen diese Autonomie, gegen diesen Egoismus, der in uns ist, mit dem wir versuchen, unsere Bedürfnisse zu stillen, dem Abzug sagen und versuchen, dem nachzuleben, was Gott für uns will. Das Zweite ist die Wiedergeburt. Das ist verbunden mit der Rechtfertigung. Im Moment der Rechtfertigung wird der Christ auch gleichzeitig durch den Geist Christi erneuert. Weil wir Liebe erlebt haben. Das ist ja nicht nur etwas hier im Kopf, sondern Rechtfertigung ist ein existenzielles Erleben von mir mit Gott. Rechtfertigung heißt nicht quasi den 28 Glaubenspunkten zustimmen. Das ist eine verkopfte Religion. Die sind schon wichtig, aber sie haben nicht diesen Platz. In der Rechtfertigung geht es um mich und um Gott. Und dieses neue Denken und das sich ausrichten wollen auf die Liebe Gottes und seinen Weg, das nimmt seinen Anfang bei der Rechtfertigung und hört eigentlich nie mehr auf. Aber wenn wir erlebt haben, dass Gott wirklich uns annimmt und liebt, bodenlos liebt, dann sind wir auch motiviert, in seinem Sinne zu leben und uns nach ihm ausrichten zu lassen, transformieren zu lassen. Weil dann dieses selbstzentrierte, egoistische Leben nicht mehr nötig ist, weil man sich von Gott angenommen weiß, der unsere letzten Bedürfnisse stillt. Und dann haben wir auch die Hände und Füße frei, uns um andere zu kümmern. Ich möchte hier den Paulus zitieren. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Ich möchte hier noch ein Bild jetzt einfügen. Ich habe das jetzt nicht. Voilà. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Er sagt nicht genau, was es ist. Aber das ist das Ich-Kreuzigen. Oder hier, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es gibt auch Übersetzungen, die sagen, alles ist neu geworden. Nun, die Ausrichtung ist neu geworden. Oder? Wir sind die gleichen. Unser Denken, unsere Beziehung zu Gott ist neu. Wir sind die Alten. Und darum möchte ich das mit einem Bild hier der Metamorphose darzustellen versuchen. Hier wird etwas dargestellt, was körperlich geschieht. Und bei uns passiert bei der Wiedergeburt das in unserem Denken und Empfinden. Nun hat jedes Bild, jedes Gleichnis einen Punkt, hier auch. Wir haben nicht in uns die Anlage, dass wir anders werden wie die Raupe zum Schmetterling. Hier hinkt das Bild. Es ist Jesus Christus, der uns immer wieder neu eben erneuert, wenn wir uns ihm übergeben und aussetzen. Und die Transformation in der Heiligung ist, dass wir verwandelt werden vom Denken her in liebevolle Menschen. Das ist das Ziel. Und das wäre übrigens vielleicht auch noch die Antwort auf die Kindergeschichte, oder? Wie spürt man, dass Jesus da ist? An den Empfängern. Daran wird man sehen, dass ihr meine Jünger seid, oder? Wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir also Christen geworden sind, dann sollten andere Menschen an uns spüren, dass etwas anders geworden ist. Mindestens, dass wir liebevoller geworden sind. Vielleicht auch verständnisvoller. Vielleicht auch toleranter. Also diese Metamorphose, die sollte von außen spürbar sein. Aber das ist jetzt nicht bei allen das Gleiche. Wir kommen nicht zur Kirche hinein und laufen nachher als Schema F Menschen raus und alle sehen gleich aus. Jeder beginnt irgendwo anders. Und das hat einmal ein Theologe sehr gut gesagt, der Heilige Geist, der da an uns arbeitet, der ist kein Heckengärtner, der alle Stauden gleich schneidet. Der Heilige Geist ist ein Obstgärtner, der jeden Baum individuell beschneidet, dort, wo er es nötig hat. Wir wollen nach der Bekehrung und der Wiedergeburt nicht mehr andere manipulieren mit unseren Fragen, schlechten Launen oder uns sie an uns binden wollen. Und hier ist jetzt ein wichtiger Punkt und ich komme zurück auf die Geschichte im Garten Eden. Es gibt eine fromme Variante, wie Christen der Schlange auf den Leim gehen. Man fühlt sich wiedergeboren, weil man sich intensiv mit religiösen Dingen beschäftigt und man kann sich jetzt auch hier wieder in frommem Egoismus bewegen, weil man sich ständig um sich selbst dreht. Das ist die fromme Variante. Man dreht sich um sich selbst. Ich habe Leute kennengelernt, die sich den ganzen Tag im Griff haben und schauen, ob sie eine Sünde gemacht haben. Das ist das egozentrierte, fromme, um sich selbst drehen. Man hat keine Augen mehr frei dann. Man ist so mit sich und seiner eigenen Performance beschäftigt, dass man ja keinen Fehler macht. Das ist die fromme Variante. Übrigens, das Gleichnis vom Weltgericht, Matthäus 25, was ihr nicht getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder und so, habt ihr euch schon mal überlegt, warum die, die nicht gesehen haben, jene, die verloren gehen? Das waren doch fromme Leute. Jesus spricht ihnen nicht das Frommsein ab. Sie haben die anderen, die sie genötigt gehabt hätten, die Bedürfnisse gehabt hätten, sie haben sie nicht gesehen. Schlichtweg nicht gesehen. Ja, wann sieht man den Nächsten nicht? Wenn man mit sich selbst beschäftigt ist. Mit seiner eigenen Frömmigkeit. Das Dritte ist Treue oder Bekehrung eine Folge der Rechtfertigung. Bekehrung ist mehr als ein religiöses Erlebnis, habe ich gesagt. Und wo diese Abkehr vom egoistischen Denken und Verhalten gemacht wird, da werden wir uns in der alten Umgebung wiederfinden. Es ist ja manchmal so, eben wenn man getauft ist, haben die Leute die Vorstellung, sie seien jetzt jemand anderer, oder? Wiedergeboren, neu. Ein baptistischer Theologe hat gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass alle geistigen, körperlichen Gewohnheiten des Neubekehrten noch zugunsten des alten Lebens sprechen. Und jetzt ist doch alles neu geworden, oder? Und unsere Gewohnheiten und Prägungen, die sind da wie eh und je. Ja, das ist eine Realität. Es wäre deshalb gut, dass wir auf unserem Weg geistliche Paten hätten. Dass man mit jemandem eine geistliche Partnerschaft hat, wo man sich ganz ehrlich und echt austauscht über den Weg, auf dem man unterwegs ist. Und wo der andere einem auch ganz ehrlich etwas sagen darf. Ist vielleicht nicht immer angenehm, aber wäre eine Hilfe. Oder das Zweite, dass man in einem Hauskreis ist, so wie in einem Nest, wo man eine Umgebung hat und von anderen lernen kann. Ganz praktisch. Und das Vierte, das wäre die Kindschaft und Adoption als Folge dieser Rechtfertigung. Wir werden durch die Rechtfertigung als Gottes Kinder angenommen, von ihm adoptiert. Und wer adoptiert wird, der ist immer auch ein Erbe. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Er gab ihnen Macht, Gottes Kinder zu werden. Oder Römer 8, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben und Miterben Christi. Man kann nicht ein bisschen Kind sein. Genauso wenig, wie man ein bisschen schwanger sein kann. Man ist entweder schwanger oder man ist es nicht. Und man ist entweder Kind oder man ist es nicht. Man ist entweder Erbe oder man ist es nicht. Wir haben keinen knechtischen Geist empfangen, sondern einen kindlichen Geist, der uns zuspricht, dass es gut ist, weil Gott uns angenommen hat. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und zum Schluss möchte ich noch zwei Aspekte mit euch anschauen, die immer wieder Probleme geben. In der römisch-katholischen Rechtfertigungslehre versteht man die Rechtfertigung als Gerechtsprechung und Gerechtmachung, also Verwandlung des Menschen. Zum Beispiel durch die Wiedergeburt kann der Mensch den rechten Stand vor Gott erlangen. Oder Gott macht den Gläubigen annehmbar durch die in sein Leben eingegossene Vollkommenheit Christi. Und jetzt gibt es eine adventistische katholische Variante. Und das habt ihr sicher schon gehört, wo gesagt wird in der Sabbatschule jeweils im Gespräch, Wir können nur unseren Charakter mitnehmen in den Himmel. Habt ihr noch nie gehört? He? Okay, dann sage ich es euch. Es ist eine adventistische Variante. Wir können nur unseren Charakter mitnehmen. Was wird damit gesagt, implizit? Ja, dass ich zuständig bin, ob ich einmal da oben lande oder nicht, oder? Den Charakter, den ich mitnehme. Wenn wir den Charakter zum Maßstab machen, dann werden wir die Angst nie los, ob unser Charakter gut genug ist oder nicht. Es ist nur eine fromme Variante der alten Spielart, dass der Mensch auch etwas leisten muss. Nein, nicht die Qualität unseres Charakters entscheidet, ob wir erlöst werden, sondern ob wir in aller Vorläufigkeit und Beschränktheit im Glauben Jesus Christus angenommen haben und glauben, dass er es machen wird. Wenn wir Kinder sind, sind wir Erben. Vorletzte Woche, mein Vater zieht um in die Ostschweiz und wir sind jetzt am Räumen, helfen ihm beim Räumen. Und da war ich bei meinem Vater und habe da ein Büchergestell geleert und kurz noch durchgeschaut. Und in diesem Büchergestell hat es noch ein Haushaltsbuch von meiner Mutter, die schon 10 Jahre jetzt nicht mehr dort wohnt. Sie ist vor 2 Jahren gestorben. Aber sie hat immer alles, was sie aufgeschrieben, also gekauft hat, hat sie in das Haushaltsbuch eingeschrieben. Und ich blättere das Haushaltsbuch so aus purem Interesse durch und finde zuhinterst ein Blatt. Predigerfamilien ziehen oft um und sie hat auf diesem Blatt fein säuberlich, jetzt nicht Einnahmen und Ausgaben vermerkt, sondern sie hat vermerkt, wo wir gelebt haben, an allen Orten, von wann bis wann, oder? Also, Herisau, St. Gallen, Luzern, St. Gallen, Winterthur, Bern, Wetzikon, Zürich. So, das sind die Stationen meiner Eltern gewesen. Und dann ist zu unters gestanden, 1986 Umzug nach Hünibach, wo sie jetzt gelebt haben. Und dann hat sie geschrieben, jetzt muss ich das hier noch schnell suchen, nächster Umzug entweder ins Altersheim oder auf den Friedhof, im besten Fall in den Himmel bei Christi Wiederkunft. Nächste Station. Das habe ich dann meinem Bruder und meiner Schwester geschrieben als iMessage. Und mein Bruder ist nicht gläubig, aber ist als Adventistenkind aufgewachsen und hat dann gesagt als Kommentar zu dem, was die Mutter geschrieben hat: Ihr nennt das Heilsgewissheit, oder? Heilsgewissheit ist eine Folge der Rechtfertigung aus Glauben allein. Und dann habt ihr vielleicht, und das ist das Zweite, das ich ansprechen möchte, gehört, dass jemand gesagt hat, Gott nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Das ist eine tiefe Wahrheit, weil er uns ja verwandelt, oder, in unserem Denken. Aber wenn der zweite Satzteil so wichtig wird, dass er den ersten Teil annulliert, dann stimmt dieser Satz nicht. Nie. Die Veränderung kann nicht eine Qualität sein, die über die Annahme bestimmt. Gott nimmt uns an und liebt uns, wie wir sind. Und wenn Liebe nicht verändert, dann heiße ich Jakob, oder? Die wird etwas verändern. Aber diese Veränderung ist nicht Bedingung für das Erste und hebt das Erste nie auf. Nie. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Und dann gibt es Adventisten, die so in einer Rein-Raus-Problematik stehen. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gemacht? So von einer Blume die Blüten abziehen, er liebt mich nicht, er liebt mich nicht, oder? Rein raus. Jedes Mal, wenn sie eine Sünde begehen, dann denken sie, Gott habe sie verlassen. Dann beten sie wieder um Vergebung. Dann sind sie wieder Kind. Und wenn sie wieder etwas gemacht haben, eine Sünde, dann sind sie wieder nicht mehr Kind. Und so geht es ständig hin und her. So ist es nicht. Wir sind und bleiben Kinder und Erben, solange wir bei Jesus Christus bleiben. Und darum zum Schluss noch ein Wort bezüglich der Sünde gegen den Heiligen Geist. Hier noch zwei Zitate. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Meine Kinder, Mitkinder. Als wir noch die Sammlung gemacht haben von ADRA, die Jahressammlung von Haus zu Haus gegangen sind, vor vielen Jahren, da bin ich bei einem Mann vorbeigekommen und das habe ich nicht mehr vergessen. Ich war damals sehr relativ jung und der hat mir gesagt, Sie kennen mich nicht. Ich war auch einmal Adventist. Ich weiß genau, was Sie hier machen. Und er hat mir sogar Geld gegeben und hat in tiefer Trauer gesagt, ganz aufrichtig, wissen Sie, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Ich kann nicht mehr zurück. Ich konnte ihm damals nicht helfen. Ihr merkt vielleicht, wie wichtig theologische Begriffe und Vorstellungen sind. Wer glaubt und bedauert, dass er die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat, der hat sie nicht begangen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist ein Zustand und nicht eine Tat. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist bleiben in dieser Rebellion gegen Gott und nicht mehr zurück wollen. Wer zurück will, für den sind die Arme Gottes offen, immer. Die Sünde gegen den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden, weil Gott ohnmächtig ist. Er kann ja nicht gegen den Willen des Menschen handeln. Wenn der Mensch nicht zurück will in die Beziehung zu Gott, kann Gott auch nichts machen. Deshalb ist sie nicht vergebbar, die Sünde gegen den Heiligen Geist. So, das war jetzt ein bisschen eine schwierige Predigt, ich weiß es, aber sie musste sein, damit wir das nächste Mal dann etwas noch über die Heiligung sagen können, die auch einige Themen anspricht, die für uns wichtig sind. Schrötig, aber nötig, habe ich mal gelesen auf dem Hinterteil eines Lastwagens. Und so war es mit dieser Predigt, schrötig, aber nötig. Ich hoffe, ihr habt deshalb trotzdem etwas mitgenommen. Und diese vier Bereiche, das Kreuzigen des Ichs, der Wiedergeburt, der Reue und der Kindschaft mit nach Hause genommen. Und ich möchte hier jetzt damit schließen. Amen. Ich darf euch noch den Segen zusprechen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig. Für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.